Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit Giovan Pietro Bellori, dem Begründer der modernen Kunsttheorie, und zu Beginn mit der traurigen Pflicht, den Tod des Schriftstellers Dieter Schlesak zu vermelden, der am 29. März gestorben ist. Schlesak, ausgezeichnet mit der Ehrengabe der Deutschen Schiller-Stiftung, geboren im rumänischen Siebenbürgen, war Angehöriger der deutschen Minderheit. Von 1973 an lebte Schlesak in Stuttgart und der Toskana, und er steht beispielhaft für jene siebenbürgischen Schriftsteller, die in zwei Sprachen zugleich beheimatet waren. Schlesak schrieb auf Deutsch und entschied sich damit für einen ähnlichen Weg wie sein siebenbürgischer Kollege György Dragoman, um den es im Folgenden gehen soll. Der 1973, also zwei Generationen nach Schlesak geborene Schriftsteller György Dragoman, hat mit seinen beiden bislang in deutscher Übersetzung erschienenen Romanen »Der weiße König« und »Der Scheiterhaufen« zwei glänzende Bücher vorgelegt. Dragoman, der als Angehöriger der ungarischen Minderheit im rumänischen Siebenbürgen aufgewachsen ist, erzählt wiederum auf Ungarisch dunkle Geschichten, in denen häufig die vermeintlich unschuldige Kinderperspektive noch einmal einen besonders scharfen Blick auf die Vorgänge in einem diktatorischen System ermöglicht. Nun hat Dragoman eine Sammlung von 29 Novellen veröffentlicht. Löwenchor heißt das Buch und Christoph Schröder hat es gelesen.
Musik ist das Leitmotiv, das die 29 Erzählungen untergründig zusammenhält, wenn auch jede einzelne auf unterschiedliche Weise. Mal ist es ein Schnulzensong, Cry Me a River, den eine Berufssängerin immer dann bei ihren Bühnenauftritten vorträgt, wenn ihr Leben eine entscheidende Wendung nimmt, zumeist nicht zum Besseren. Mal ist es nur ein Schlagzeug, das seit Jahren unbenutzt in einer Ecke herumsteht, weil die Ex-Frau seines Besitzers das Instrument verflucht hat. Mal ist es ein Telefonklingeln, das eine Frau in der Straßenbahn aus ihren Gedanken reißt. Und dann wieder reanimiert Dragoman die kollektive Kindheitserinnerung des von den Eltern zwangsweise verordneten Übens an einem Musikinstrument und überhöht sie ins märchenhaft Grausame.
Mein Vater sagt, ich darf mich beim Spielen von nichts stören lassen. Manchmal leuchtet er mir mit der Sturmlampe in die Augen, ein andermal bläst er mir mit der Fahrradpumpe ins Ohr oder springt mit der Ratsche in der Hand um mich herum. Manchmal bringt er auch die Hundekette, legt sie in den Waschtopf und schüttelt ihn aus voller Kraft. Er sagt, ich muss mich daran gewöhnen.
Dragoman hat seine Kindheit und seine frühe Jugend als Angehöriger der ungarischen Minderheit in der rumänischen Ceausescu-Diktatur verbracht, bevor er 1988 mit seiner Familie nach Ungarn ausreiste. Die einengende, bedrängende und bedrohliche Atmosphäre, die über seinen Texten liegt, ist das Resultat dieser Erfahrungen. Dragomans Schreiben ist politisch in dem Sinne, dass es Individuen zeigt, die mit einem Gefühl der Machtlosigkeit einem größeren und oft auch gesichtslosen System gegenüberstehen. Der Teppich aus Sound, mit dem seine Novellen unterlegt sind, kann je nach Situation vollkommen unterschiedliche Bedeutungen haben. Musik dient als existenzielle Begleitung oder als Auslöser von Erinnerungen, als Marker einer traumatischen Erfahrung oder als bedrohlicher Klangteppich, der sich über das Bewusstsein legt. Dragoman inszeniert diese Geräuscheinsätze subtil und unaufdringlich. Sie schleichen sich sozusagen ein. In einer Geschichte fährt eine Wissenschaftlerin in eine ihr fremde Stadt, vermutlich in Osteuropa, um Nachforschungen über einen von hier stammenden und später nach Paris emigrierten Bildhauer anzustellen. Geradezu unmerklich gleitet das Szenario in eine unwirkliche, apokalyptische Stimmung hinein. Am Ende gerät Erika, so heißt die Frau, zwischen die Fronten einer Großdemonstration, hört auf der einen Seite das Geschrei der Demonstranten und auf der anderen Seite die Polizisten, die mit ihren Gummiknüppeln einschüchternd auf ihre Schutzschilde schlagen. In diesem Augenblick hat Erika den Geschmack von Tränengas im Mund. Man kann ihn nie vergessen, heißt es. Und in diesem Nebensatz wird kenntlich, dass auch Erika selbst ihre eigene traumatische Gewalterfahrung in sich trägt. Diese Prosa erfordert eine aufmerksame Lektüre. György Dragoman ist ein kunstvoller Autor. Er arbeitet mit Aussparungen und Andeutungen. Die Sätze sind lang und können auch schon einmal über mehrere Seiten hinweg mäandern. Sie folgen den Gedankenströmen und Wegen der Figuren bis in die feinen Verzweigungen, die sie am Ende oft in absurde, Traum- und Albtraumähnliche Konstellationen führen. Ganz konkret wiederum zeigt Dragoman die über Generationen wirksamen Schikanen eines autoritären Regimes in Puerta del Sol, der mit 20 Seiten längsten Novelle des Bandes. Ein Mann fliegt nach Madrid auf den imaginären Spuren seiner verstorbenen Mutter. Die hat im Delirium vor ihrem Tod in gebrochenen spanischen Satzfetzen gesprochen und vor allem immer wieder über jenes Ereignis, das ihrem Leben die entscheidende Wende gegeben hat.
Als sie nicht mehr genau wusste, wo sie war, redete sie wochenlang nur über die alte gescheiterte Hochzeitsreise, das Hotel, das sie an der Puerta del Sol reserviert hatten. Vor Wut zitternd wiederholte sie, dass wenn diese gottverdammten Kommunisten damals die Pässe ausgestellt hätten, alles anders gekommen wäre. Sie wären nicht im Vorgarascher Gebirge auf Hochzeitsreise gegangen und Vater wäre nicht in die Schlucht gestürzt und sie wären nicht allein geblieben mit ihrem ungeborenen Sohn.
Der Bräutigam, das erfahren wir nach und nach, hat kurz vor Antritt der Hochzeitsreise am Klavier ein antikommunistisches Lied gesungen. Daraufhin wurde die Ausreisegenehmigung widerrufen. Eine Entscheidung, die eine fatale, generationsübergreifende Kausalitätskette in Gang gesetzt hat. Nun steht der Sohn auf dem Balkon jenes Hotels, das die Eltern nie gesehen haben, und kann mit seiner Reisefreiheit nichts anfangen, weil sein Denken ausschließlich in die Vergangenheit gerichtet ist. Ein Kunstgriff, den George Dragoman bereits in seinen Romanen erprobt hat, ist der meisterhafte Einsatz der Kinderperspektive. Zum einen ermöglicht der vermeintlich unschuldige Kinderblick eine unverstellte und schonungslose Betrachtung der Welt. Kinder dürfen Dinge sehen, die die ideologisch manipulierten Erwachsenen ignorieren. Zum anderen aber sind die Kinder bei Dragoman selbst bereits zu verrohten Wesen geformt worden. Die Übungen in Grausamkeit, die Dragoman vorführt, erinnern in ihrer Selbstverständlichkeit an Agota Christophs Romantrilogie, in der die Zwillinge Lukas und Klaus sich die Brutalität selbst anerziehen, um zu überleben. So heißt es in Dragomans Novelle Streiche, lapidar:
Beim Drogisten gibt es Sauger für Nuckelflaschen, dunkelbraune und hellbraune. Für Vogelleim eignet sich nur der dunkelbraune. Davon möglichst viele in möglichst wenig Wasser aufkochen, bis es richtig schön stinkt. Dann einen Löffel Zucker und eine Tube Zahncreme unterrühren. Warten, bis es lauwarm ist, dann an den Baum schmieren. Es klebt auch noch, wenn es abgekühlt ist, lässt sich aber nicht mehr so gut verteilen.
Der Grat zwischen Sadismus und existenziell notwendiger Härte ist schmal. Das Erstaunliche an Dragomans so verstörenden wie brillanten Miniaturen ist die Tatsache, dass sie wie nebenbei auch noch eine durchaus kalkulierte Form von Humor produzieren. Dragomans Lachen über die Welt ist ein bitteres. Wenn eine Hoffnung darin aufblitzt, dann in den anarchistisch kühnen Ausbruchsfantasien, die er seinen Figuren gestattet. Es wäre ein Fehler, darin Eskapismus zu wittern. Dragomans Novellen sind auch ein Spiegel der Albträume unserer ideologisch aufgeheizten Gegenwart.
Christoph Schröder über George Dragoman, Löwenchor aus dem Ungarischen von Timea Tanko und Theresia Mora, Surkamp Verlag Berlin, 270 Seiten, 24 Euro. Die Erinnerung an die großen Meisterkünstler der Renaissance wie Raphael, Leonardo da Vinci oder Michelangelo ist maßgeblich verbunden mit der bahnbrechenden Leistung Giorgio Vasaris, der Mitte des 16. Jahrhunderts zum ersten Mal daran gegangen war, die Lebensbeschreibung der wichtigsten Maler, Bildhauer und Architekten seiner Zeit in seinen Viten zu versammeln. Einer von Vasaris Nachfolgern war Giovan Pietro Bellori, der eine besondere Stellung einnahm. Geboren 1613 in Rom, machte er seine Karriere nicht als Künstlerautor, sondern als Genueser Gelehrter, der schon früh im Hause seines Vaters in Kontakt mit den bedeutendsten Künstlern seiner Zeit kam. Lange nur einem Fachpublikum zugänglich, hat der Wallstein Verlag nun eine Publikation des Gesamtwerks in 13 Bänden gestartet und Michael Wetzel hat die ersten beiden Bände gelesen.
Als der römische Kunstgelehrte Giovan Pietro Bellori Mitte des 17. Jahrhunderts damit begann, seine Sammlung der Lebensbeschreibungen der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten seiner Zeit zu konzipieren, konnte er nicht ahnen, dass er damit zum Begründer der modernen Kunstgeschichtsschreibung wurde. Er war nicht der Erste, der sich mit theoretischen Überlegungen an die bildende Kunst herangewagt hatte und Anekdoten herausragender Künstlergenies gesammelt hatte. Vielmehr stellte er sich bewusst in die Tradition früherer Versuche aus der Zeit der Hochrenaissance, die mit Leon Battista Alberti ihren Anfang genommen hatten und nach Leonardos Buch der Malerei in Vasaris Viten, den Lebensbeschreibungen der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten der italienischen Renaissance, zu einem ersten Höhepunkt gelangt waren. Und er vergaß auch nicht, die Anfänge schon in der Antike, etwa bei Plinius, zu würdigen. Aber Bellori war im Gegensatz zu seinen Vorgängern der italienischen Renaissance der erste Nichtkünstler, der über Kunst schrieb. Schon in seinem Elternhaus kam er mit zahlreichen Künstlern in Kontakt und konnte ein Wissen ansammeln, das er als Archäologe und Denkmalspfleger des Papstes zu vertiefen wusste. Im Mai 1664 ließ er in der einflussreichen römischen Accademia di San Luca seine programmatische Rede über die Idee des Malers, des Bildhauers und des Architekten vortragen, die eine theoretische Bilanz dieser Kenntnisse der modernen Kunst seiner Zeit zog. Dem Sammelband der 1672 publizierten Künstlerporträts wurde dieser Text dann als theoretische Einleitung vorangestellt. Und schon eine in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erschienene deutsche Übersetzung würdigte die Bedeutung dieser Schrift für das moderne Kunstverständnis der Klassik und Romantik. Aber es war erst Erwin Panofskys Buch, das schon im Titel Idea seinen Leitbegriff zitierend Belloris Ruhm als Urvater einer modernen Kunsttheorie begründete. Einer Kunsttheorie allerdings, die ihren Ursprung sehr speziell im Rahmen einer für die Renaissance typischen neoplatonischen Idealisierung des Schönen fand. Dieser programmatische Begriff der Idee ist eine höchst vieldeutige Wortschöpfung. Schon in der griechischen Bedeutung bezieht sie sich nicht nur auf geistige Vorstellungen oder Einfälle, sondern schließt eine besondere Weise des Sehens, des Einsehens mit ein. Ideen bezeichnen auch Bilder, Urbilder, wie sie Platon genannt hat, die den Erscheinungen der Dinge zugrunde liegen. Es sind die idealen Muster, die im Verlauf der materialen Verwirklichung nur an Reinheit verlieren können. Und hier ergibt sich der Anschluss an das Kunstverständnis der Moderne. Mit der Orientierung am Konzept der platonischen Idee sollen die Künstler sich auf die Vorstellung einer Vollkommenheit der Dinge in ihrer übersinnlichen Schönheit konzentrieren und nicht vom natürlichen Aussehen des Wirklichen ausgehen. Die Inspiration zum Schaffen großartiger Werke empfangen sie also in den inneren Bildern ihres Geistes, den Visionen einer höheren Natur, die sie ins Geistesreich eines schöpferischen Göttlichen entrückt und als gottgleiche Künstler adelt. Der Schöpfergott wird selbst zum Künstler, als Handwerker, ja sogar als Schmied, dem die Künstler wie ihre Vorbilder in der Antike nacheifern sollen, um Verstand und Hand miteinander zu versöhnen.
Aus diesem Grund bilden auch die vornehmen Maler und Bildhauer jenen ersten Schmied nachahmend in ihrem Geist ein Modell von höherer Schönheit aus. Und indem sie diese betrachten, verbessern sie die Natur ohne Verfehlungen in Farbe und Umriss. Diese Idee, oder besser Göttin der Malerei und der Bildhauerei, offenbart sich uns, sobald die heiligen Schleier von den großen Begabungen eines Daedalus und eines Apelles gelüftet werden und schwebt auf Marmor und Leinwände hernieder. Hervorgegangen aus der Natur, überwindet sie ihren Ursprung und macht sich zum Vorbild der Kunst. Vermessen vom Zirkel des Verstandes wird sie zum Maßstab der Hand und beseelt von der Einbildungskraft verleiht sie dem Bild Leben.
Kunst, so lautet das neue Ideal, muss sich von den Erscheinungen der Natur lösen und sich auf die Urformen der göttlichen Originale zurückbesinnen, wie sie allein in der Fantasie des Künstlers gegeben sind. Bellori erweist sich somit als Feind einer jeden Vorstellung von Nachahmung der Natur. Es gilt, sie vielmehr zu verschönern, das Wirkliche dem Idealen anzunähern, das Unschöne, Unvollkommene der irdischen Dinge in der Kunst zu überwinden und die Welt so neu zu erschaffen. In diesem Sinne zitiert Bellori auch all die ästhetischen Kriterien, die seine kunsttheoretischen Vorgänger an den Meistern der Renaissance wie Raphael oder Leonardo so bewundert hatten. Wie die Erfindungskraft, Inventione, die konzeptuelle Auffassungskraft, Concetto, die Begabung, Ingenio, sowie das von Alberti bis Vasari hochgelobte Disegno als entwerfende Kraft des künstlerischen Genies, um die Überlegenheit der idealischen Kunst über die sichtbare Natur zu unterstreichen. Er bezieht damit eine entschiedene Position in der Kunstdebatte seiner Epoche, die als Klassizismus zwischen Manierismus und Barock stand. Auf der Suche nach einer kunsttheoretischen Orientierung plädiert Belloris ästhetisches Ideal für eine Wiederbesinnung auf die Werte der Renaissance, die ihre Vollkommenheit der Darstellung menschlicher Schönheit zugleich aus der sinnlichen Anschauung gewinnen soll. Insofern darf sich die Idee nicht in blutleerer metaphysischer Abstraktion verlieren, sondern muss der Mannigfaltigkeit der Formen und Gefühle gerecht werden.
Die Menschen schöner zu machen, als sie gewöhnlich sind, und das Vollkommene auszuwählen, entspricht daher der Idee. Aber die Idee meint nicht nur eine Schönheit. Mannigfaltig sind ihre Formen, kräftig und edelmütig, wie auch heiter und erlesen, gleich welchen Alters und welchen Geschlechts. Da die Malerei die Darstellung menschlicher Handlungen ist, müssen wir zudem bedenken, dass der Maler die Beispiele der Gefühle, Affetto, die zu diesen Handlungen gehören, im Geist genauso behalten muss, wie der Dichter die Idee des Zornigen, des Schüchternen, des Traurigen, des Heiteren und auch die des Lachens und Weinens, der Furcht und der Kühnheit bewahrt. Diese Gemütsbewegungen müssen durch ständige Betrachtung der Natur viel stärker in die Seele des Künstlers eingeprägt werden, weil es unmöglich ist, dass dieser sie mit der Hand der Natur entwinde, wenn er sie nicht zuvor in seiner Fantasie geformt habe.
Auch bei dieser Frage der Naturbetrachtung kann Bellori auf antike Autoren verweisen, die von der Perfektionierung durch die Kunst zeugen. Das populärste Beispiel ist der griechische Bildhauer Zeuxis, der für seine Statue der Helena eine Auswahl aus 5 Modellen schöner Jungfrauen getroffen habe. Und da die Natur nichts in allen Teilen so Vollkommenes wie die Kunst erschaffen könne, vermutet Bellori sogar, dass der Krieg um Troja gar nicht um eine wirkliche Frau geführt worden sei, sondern Paris wahrscheinlich eine Statue der Helena entführt habe. Belloris Grundlegung einer klassischen Ästhetik gegen die von ihm sogenannten Naturalisten, die gerade die Mängel der Naturvorbilder in ihrer ganzen Hässlichkeit kopieren, unterscheidet sich auch von seinen Vorgängern durch eine bewusste Internationalisierung der Künstlerauswahl. Neben italienischen zieht er flämische und vor allem französische Beispiele wie den mit ihm eng befreundeten Poussin heran. Diese Tendenz kommt auch in der Widmung an den französischen Minister Jean-Baptiste Colbert zum Ausdruck, der als Finanzminister auch der Königlichen Akademie der Malerei und Bildhauerei vorstand. Die jetzt im Waldstein Verlag gestartete Neuausgabe der Künstlerleben besticht schon mit diesem Eröffnungsband durch eine herausragende editorische Leistung. Die zahlreichen Kommentierungen lassen die Übersetzung des im Original gegenübergestellten Textes im höchsten Maße transparent werden. Das umfangreiche Nachwort führt in den Kontext der Entstehung und in die Rezeptionsgeschichte des Werks kenntnisreich ein. Auch der erste Band der Einzelbiografien, Das Leben des Michelangelo Merisi da Caravaggio, folgt dieser Vorgabe. Hier hat es Bellori mit einem der von ihm geschmähten Naturalisten zu tun, dessen Fokussierung des Anstößigen er allerdings als künstlerische Innovation gegen seine Nachahmer würdigt und verteidigt. Man kann nur mit Spannung die weiteren, zudem auch noch preiswert auf den Markt gebrachten Bände dieser zugleich Wissenschaftlichkeit und Lesbarkeit verbindenden Edition erwarten.
Michael Wetzel über Gian Pietro Bellori, die Idee des Malers, des Bildhauers und des Architekten und das Leben des Michelangelo Merisi da Caravaggio. Beide Bände sind erschienen bei Wallstein Göttingen, kosten jeweils 24 Euro. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem ein chinesisches Turbo-U-Boot. Die Moderation hat dann Monika Seitsche. Unter dem Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.